BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Die Fußball-Europameisterschaft ist kaum vorbei. Da fangen in Paris die Olympischen Sommerspiele an, am kommenden Wochenende. Die EM und Olympia sind geradezu, kann man sagen, eine Steilvorlage für unser heutiges Thema. Das Leben ist ja kein Sprint, sondern ein Marathonlauf, könnte man sagen. Man sieht zuweilen die gelbe Karte oder man kämpft mit harten Bandagen. Doch auch neben Fußball und Leichtathletik finden sich in der Alltagssprache geflügelte Worte und Sprüche mit übertragener Bedeutung aus dem Bereich des Sports. Wenn man zum Beispiel irgendwo hinunterbrettern oder einen Befreiungsschlag brauchen. Aber wir sind noch nicht auf der Zielgeraden. Wir fangen gerade erst an mit unserem Ratsch. Und dazu bin ich verbunden mit unserem BR-Heimat-Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig. Guten Morgen nach Bamberg, Herr Essig.
Sportfrei, Herr Hitzelberger. So sagte man, habe ich gehört, in der DDR.
Und bei Ihnen zu Hause gab es einen ähnlichen Spruch?
Nein, eigentlich nicht. Ich kam meist zu spät zum Sport, deswegen habe ich die Begrüßung nicht mitbekommen.
Jedenfalls, Sport und andere Leibesertüchtigung in sprichwörtlichen Redensarten und geflügelten Worten, buchstäblich ein weites Feld. Aber auch da sind wir ja schon wieder sprichwörtlich, oder?
Ja, in gewisser Weise schon. Das Feld, das kennen wir ja von den meisten Ballsportarten, ob das jetzt Hockey ist oder Polo oder natürlich dann Fußball, Handball und so weiter. Das Feld, das ist ja mit unserem Feld, auf dem Ackerrüben angebaut werden und anderes, verwandt. Campus, auch im Lateinischen, Champs-Élysées in Frankreich, dann die Elysischen Felder. Also überall gibt es Felder. Dieser Ausdruck, den Sie jetzt gerade verwendeten, das ist ein weites Feld, das kannte man schon lange Zeit, wurde aber durch Theodor Fontanes Effi Briest sehr, sehr bekannt, weil das da von dem alten Briest immer wieder verwendet wird und auch sehr klug verwendet wird. Das heißt, Feld ist schon etwas Abgestecktes, aber das kann auch ein Schlachtfeld dann sein. Es geht also nicht nur um den Acker, sondern wirklich um etwas, was Grenzen hat, auf dem dann etwas stattfinden kann. Und ein normales Spielfeld ist eben nicht so weit, aber wenn es ein sehr weites Feld ist, dann ist das auch schwierig, sich da überall zurechtzufinden. Und der alte Briest verwendet es, indem er relativierend sagt, also so genau weiß man es nicht. Und Goethe sagte ja mal, dass man weiß, nur wenn man wenig weiß. Und je mehr man wisse, umso größer wachse der Zweifel an.
Unser Feld ist heute zweifellos groß und weit abgesteckt und zur Orientierung auf diesem großen, weiten Feld gibt es unseren Experten. Also, Sprichwörtliches aus der Welt des Sports in den kommenden 2 Stunden. Herr Dr. Essig, Rennsemmel kommt jetzt aber nicht aus dem Sport, oder?
Ein bisschen höchstens. Also wir sagten als Jugendliche zu sehr kleinen, aber forsch dahin sausenden Autos Rennsemmel. Also der Fiat 500, der Fiat 127. Beim Rallye-Sport, da hat man das aber auch gesagt. Also zum Beispiel der NSU-Prinz, falls der Ihnen noch was sagt. Das waren Rennsemmeln. Die waren ja auch unglaublich wendig und bei einer Rallye kam es ja auch darauf an, dass man wirklich nicht unbedingt die Höchstgeschwindigkeit hatte, sondern sehr, sehr gut gefahren ist. Und da hatten die kleinen Wagen durchaus auch ihre Chance und konnten Preise gewinnen. Selbst der alte Wartburg oder sagen wir der Trabant, noch besser, der Wartburg ist ja viel zu groß, der Trabant, auch der konnte manche Vielseitigkeitsprüfung für sich entscheiden. Und Rennsemmel, das passte auch auf, sagen wir mal, die Isetta oder solche kleinen Wagen, die auch ein bisschen rundlich waren. Deswegen also Isetta oder Fiat 500, da passte es am besten. Und ist, wie ich gerade auch nochmal nachgeschaut habe, angeblich erst in den späten 70ern bekannt geworden als Ausdruck. Also ich kenne ihn auf jeden Fall aus der Zeit.
Ich kenne ihn auch aus der Zeit und ich weiß es nicht, der britische Mini, der ist ja jetzt seit vielen, vielen Jahren vergrößert worden. Mini kann man fast nicht mehr sagen, aber er fährt hin und wieder, finde ich, sieht man die auch als Rennsemmel umeinander fahren.
Ja, der ist nicht ganz so knuffig rundlich, der ist auch sehr schön klein, das stimmt, und hat auch einen niedrigen Schwerpunkt. Das ist für die Rallye, da war er ja auch durchaus erfolgreich, sehr gut. Aber es fehlt ihm so das Semmelartige. Der ist zu kantig.
Ja. Sportliches, sprichwörtliches aus der Welt des Sports haben wir uns vorgenommen. Und ja, es bietet sich ja an, die Fußball-Europameisterschaft ist vorbei. Olympia steht an. Jetzt schieben wir vielleicht Leichtathletik noch ein bisschen auf. Und was haben wir denn alles aus dem Fußball? Da gibt es ja doch viel, was sich in die Alltagssprache, in der Alltagssprache niedergeschlagen hat.
Ja, also das fängt an bei Zitaten, die wir alle kennen, von denen man oft auch noch weiß oder zu wissen glaubt, woher sie kommen. Geflügelte Worte sagt man dazu ja auch. Also der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Solche Herberger-Weisheiten kennt man. Oder das an die Möller zugeschriebene, aber nie wirklich gefundene Zitat, Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Das sind solche Dinge, da muss ich die Fußballer auch ein bisschen in Schutz nehmen, wenn man ihnen so etwas in den Mund legt oder wenn sie es wirklich gesagt haben. Das Berühmte, gerade in letzter Zeit, ist wäre Fahrradkette, was Lothar Matthäus gesagt hat. Was nicht erwähnt wird, dass er danach noch gesagt hat oder wie das heißt. Also er war sich schon bewusst, dass er da vielleicht was Falsches gesagt hat. Ich denke mir oft, diese Kerle, die sind nun mal einfach dafür da, wirklich gut Fußball zu spielen. Die müssen jetzt keine genialen Redner sein und häufig direkt nach dem Spiel befragt. Da ist man völlig ausgepowert und hat gar keine Kraft mehr. Und da dann also so etwas zu hören, das ist wirklich ein Problem, muss man sagen. Ich habe hier gerade einen Anruf, Verzeihung, ja, das, ich also, hier gerade aus. Ja. Tut mir leid.
Das passiert. Drum sind wir live. Und das, das ist mir auch schon passiert. Jetzt bin ich schon lange beim Radio und doch war ich mal unvorsichtig und habe das Handy eingeschaltet gelassen. Also sowas kommt
mein
vor.
Festnetz sogar.
Ach, oh.
Also jetzt habe ich es ausgeschaltet. Jetzt. Also die Fußballer, wie gesagt, die tun einem manchmal auch leid, wenn sie
also
so
da möchte ich einhaken. Das geht mir ja auch so, den Eindruck habe ich auch manchmal und der Gedanke kommt mir dann bei jeglichem Sportler, ob das beim Skifahren ist gleich, die Sportler kommen aus der größten Anstrengung raus und wir Journalisten und die Reporter sind da manchmal schon gnadenlos oder der Zuschauer und Zuhörer erwartet es, was weiß ich, aber da könnte man eigentlich mit mehr Fingerspitzengefühl rangehen und die Leute erstmal runterkommen lassen, finde ich.
Genau. Es ist ein bisschen wie bei anderen Prominenten auch. Sie stehen unter dauernder Beobachtung und wenn dann eben sowas passiert, dann wird das mit Häme verbreitet. Jetzt muss ich aber auch sagen, bei diesem Hätte-Hätte-Fahrradkette, da sagen ja auch, dass viele Leute, ohne eine Idee zu haben, woher das überhaupt kommt, was das mit dem Fahrrad zu tun hat, und es geht eben nicht um den Radsport. Ursprünglich hieß das mal, Hätte liegt im Bette. Und es geht darum, dass ganz viele Menschen im Konjunktiv sehr, sehr vieles können und wollen und vorschlagen, aber in Wirklichkeit, weil sie eben alles nur wäre, hätte, könnte, sagen, es nie tun. Deswegen hätte liegt im Bette. Also der tut einfach nichts. Der spricht die ganze Zeit davon, was man tun könnte. Und dann hat man, was häufig bei Redensarten vorkommt und bei Sprichwörtern, eine Variante gesucht, die lustig ist und hat dann neu gereimt, hätte Fahrradkette. Also insofern denke ich, kann man auch Lothar Matthäus in Frieden lassen, der hat seine Verdienste, ohne Frage.
Jetzt schweife ich natürlich schon wieder ab, aber dazu, finde ich, ist der Ratsch mit Ihnen ja fast schon prädestiniert, vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen oder vom Hundertste ins Tausendste, weil Sie sagen, da hat man dann nach anderen originellen Varianten gesucht, bei geflügelten Worten oder vielleicht auch Sprichwörtern. wer ist Mann, wer ist der Urheber, wer ist der Autor? Lässt sich das generell nicht festmachen? Ist es ein Zeichen dafür, dass es aus dem Volksmund kommt, dem sogenannten? Oder wie lassen sich die Ursprünge eines Sprichwortes oder einer sprichwörtlichen Redensart festmachen?
Manchmal schon. Also das bestimmt das geflügelte Wort, dass man weiß, das hat mal jemand geprägt.
Also wir hatten es ja gerade davon, das stimmt natürlich, mit das eine denkt man, hat da Andi Möller gesagt, heißt, und in dem Fall der Lothar, da kann man es richtig nachvollziehen. Aber es gibt ja vieles andere, wo kommt es dann her?
Genau, also die Angst des Tormanns beim Elfmeter, da weiß man, das ist von Handke und Wenders hat das ja auch verfilmt. Das ist dadurch aber so bekannt geworden, dass man einfach davon gar nicht mehr etwas weiß. Das hat sich verselbstständigt. Und wenn es jetzt um Wortspiele geht, wie bei Säulen nach Athen tragen statt Eulen nach Athen tragen, da weiß man das oft nicht. Da hat das wahrscheinlich irgendein Scherzkeks mal aufgebracht und dann hat es sich verbreitet. Es ist oft wirklich schwer herauszufinden, was man durch die heutige Volltextsuche in vielen, vielen Quellen durchaus schaffen kann, ist, dass man weiß, aha, das ist schon vor 1900 oder ist vor 1600 schon verwendet worden. Das ist schon eine Möglichkeit. Aber wer es dann wirklich gewesen ist, das ist schwer zu sagen. Und das Volk ist in der Tat dauernd dabei, solche Sprüche, solche Redensarten zu entwickeln, zu verändern. Und das macht sie so lebendig. Die haben ihren Sitz wirklich im Alltagsleben. Und deswegen entstehen ja auch jeden Tag neue. Also die jungen Leute haben andere Sprichwörter und Redensarten als die älteren. Mhm. Und da ist eben ganz, ganz viel dabei, wo Hans und Franz und Hinz und Kunz und Kreti und Pleti etwas an der Sprache tun und weiterentwickeln, was ich sehr, sehr bewundere. Und ich selbst habe auch manchmal mich versucht daran, aber es ist schwer. Manchmal sage ich, das ist jetzt so schön, das werden wir jetzt zum Sprichwort machen. Also in einer Veranstaltung in Möhrendorf sagte eine Frau bei einem Thema, der Wolf braucht keine Lesebrille. Und dann sagte ich, das klingt wie ein altes Sprichwort. Das verbreiten wir jetzt. Morgen sagen sie alle, der Wolf braucht keine Lesebrille.
Aber
und es klingt ja auch so, vielleicht haben wir durch die Sendung jetzt auch die Möglichkeit, dass das entwickelt wird. Und ich kann dann sagen, das ist im Mai in Möhrendorf entstanden und das hat die Frau Schmidt entwickelt. Aber man ist eben leider nicht dabei.
Genau. Und ja, steuern kann man es nicht. Da kann man den eigenen Gedanken so originell und spaßig finden, wie man will. Steuern kann man es nicht, wie sich das verbreitet. Das muss man den Menschen überlassen.
Genau, also ob etwas einschlägt, bei der Werbung merken wir es ja auch, oder bestimmte Lieder über den Wolken und schon geht bei einem innerlich die Melodie weiter, dann ist klar, das hat Erfolg gehabt. Aber es gibt ja jeden Tag so viel Werbung, so viele Lieder, so viel literarische Titel und irgendwie ist eben einer genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und innerhalb kurzer Zeit verbreitet sich das.
Weil Sie gerade angesprochen haben, ein interessanter Aspekt, dass natürlich jung und alt unterschiedlich mit sprichwörtlichen Redensarten umgehen. Das ist ja ganz klar, die verschiedenen Generationen haben andere Sprachgebräuche, sage jetzt mal Sprachgepflogenheiten. Ich könnte mir vorstellen, dass die jüngeren Generationen, weil wir vom Fußball reden gerade, mit dem Begriff beispielsweise die Helden von Bern eher wenig anfangen können. Was meinen Sie?
Das glaube ich nicht. Aha. War jetzt vor kurzem wieder mit einem Buch unterwegs, das ich schrieb, Wann ist ein Held ein Held? Und dann ging es auch darum, dass ich ein paar Bilder zeigte und da war Fritz Walter zu sehen und Sepp Herberger, wie sie aus dem Stadion getragen werden. Das kannten einige und es waren Sechstklässler. Also durch den Film von Sönke Wortmann, Das Wunder von Bern,
ach so, natürlich.
Diese Titel dann auch die Helden von Bern deutlich bekannter geworden. Und das ist schon auch wieder spannend, wie es so Konjunkturen gibt von sprichwörtlichen Redensarten. Auch die Helden von Bern hat damals 1954 niemand so genannt, sondern das kam dann erst bei den Jubiläen, also zum 10. Jahrestag, vor allen Dingen zum 20., als dann die WM in Deutschland stattfand und Deutschland auch Weltmeister wurde, dann hat man immer öfter vom Wunder von Bern, von den Helden von Bern gesprochen. Und insofern ist es auch so, dass sich so ein Schlagwort deutlich nach der Sache selbst entwickeln kann. Und was jetzt ich merke, wir sagen ja häufig auch, wenn jemand eine gute Bemerkung macht, die der andere mit einer Pointe dann verwandeln kann, das war eine Steilvorlage für mich. Also wenn jemand steil gerade in den Lauf des anderen spielt, der dann das Ganze in ein Tor verwandeln kann, dann sagten wir dazu Steilvorlage. Inzwischen höre, lese ich häufiger von einem Steckpass, der wohl aus anderen Sportarten wie Handball beispielsweise kommt. Und das ist vielleicht auch schon so eine Entwicklung. Innerhalb des Sportes passiert ja auch eine ganze Reihe, selbst bei passiert viel Fußball auch durch verschiedene neue Dinge, wie ja der Videoassistent, der Videobeweis. Das sind Dinge, die früher einfach nicht üblich waren. Und ich höre im Alltag schon manchmal, dass jemand bei einer Sache, die überprüft werden muss, sagt, ah, jetzt müssen wir mal den Videobeweis erstmal befragen. Also durch die Veränderung des Spieles passiert da schon viel. Das Spiel hat 90 Minuten. Naja, das stimmt ja auch inzwischen durch die teils erheblichen Verlängerungen nicht mehr.
Ja.
Aber es gibt so schöne alte Sachen wie das Abstaubertor. Also Gerd Müller ist da ja einer, den man immer nennt, wobei der auch viele, viele andere Tore gemacht hat, auch mit dem Kopf und so weiter. Aber er war genial für genau dieses am richtigen Platz zur richtigen Zeit Abstauber, zu sein. Und wenn ich da das 2:1, also das 2:1 gegen Holland, das war ja genau so, was diese plötzliche Drehung heute, denkt man sich, das kann doch gar nicht ins Tor gehen und der Tormann müsste das halten. Naja, auf der Couch sieht vieles anders aus, aber das kennen wir ja von früher, dass jemand sagt, das habe ich abgestaubt. Da sagte man, ja, wenn ich etwas jenseits der Legalität mir angeeignet habe. Und so kommt es ja auch von dem Abstauben her, was wir kennen, wenn wir Möbel abstauben. Da ist ja auch so eine rasche, wischende Bewegung. Und das hat man verglichen mit der raschen, wischenden Bewegung eines Taschendiebs. Der hat dadurch das dann eben in seinen Besitz gebracht. Also hier die Bewegungen, die sich gleichen beim Taschendiebstahl oder beim Abstauben von Möbeln. Und das wiederum dann auf ein plötzliches, en passant, plötzlich abgepflücktes Tor oder ein Knipser.
Sprichwörtliches aus dem Sport, das ist heute unser Thema. Da fällt mir ein, 11 Freunde müsst ihr sein, Herr Essig. Jetzt weiß ich aber nicht, wo das herkommt. Ich nehme an, Sie können es mir erklären. 11 Freunde müsst ihr sein. Wer habe jetzt bei dem Titel gedacht?
Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter und ich kenne noch die Sendung, wie hieß sie denn, Wünsch dir was? Nein, nicht Wünsch dir was, sondern Sport, Spiel, Spaß, oder hieß die, glaube ich, mit Hafenstein als Moderator und Sami Drechsel, der hatte dann die Sportseite zu bestreiten und der schrieb 1955 einen unglaublich erfolgreichen Fußballroman für Jugendliche, der hieß 11 Freunde müsst ihr sein. Und das war so erfolgreich, ist so eingeschlagen, dass man auch ja die Sportzeitschrift, das Magazin seit 2000 erscheint, das auch 11 Freunde genannt hat. Es ist natürlich eine schöne Vorstellung, dass eine Fußballmannschaft aus 11 Freunden besteht. Und hier geht es eben um die nicht professionelle, sondern die jugendliche Fußballkultur. Und das kann man sich schon gut vorstellen, dass diese Mannschaft mehr ist als nur zusammengewürfelt, sondern eben wirklich als Einheit, als 11 Freunde dann auch ganz vieles schaffen kann.
Wenn ich zurückdenke, 10 Jahre, 2014, die Weltmeisterschaft in Brasilien. Die deutsche Mannschaft hat ja damals auch werbetechnisch doch den Titel geprägt. Die Mannschaft, oder? Das war doch ein stehender Begriff damals.
Man hat es versucht, zu sagen, Le Mannschaft und die Mannschaft und alle möglichen Ideen. Ich glaube, sie haben sich das sogar als Marke sichern lassen. Mehr oder weniger funktionierte das. Die Frage ist immer eben, wie gut man ist. Damals
ja, aber
war
damals,
man ja sehr gut.
wenn man als Weltmeister nach Haus kommt, dann ja.
Aber danach lief es ja dann nicht mehr so gut. Und das ist übrigens auch gar nicht so selten. Auch 1954 war das so, dass nachher, direkt danach, die Mannschaft gar nicht mehr so besonders spielte.
Und ja, 74 auch.
Ja. Also das ist ganz spannend, als würde man auf einen Höhepunkt hinarbeiten und dann danach kann es eigentlich nicht mehr noch schöner weitergehen. Es gibt ja andere Mannschaften, die noch viel erfolgreicher, auch in der Regel erfolgreicher waren, also wie die Brasilianer, die ich als Jugendlicher besonders mochte, als wenn da ein Kinderarzt mitspielt und dann Sokrates auch noch heißt, wenn das der war, ich bin fast sicher. Oder eben Pelé, den kennt man heute noch eher. Also das waren Künstler am Ball und gleichzeitig oft auch durchaus intellektuelle Leute, gebildete Leute. Das war eine großartige Mischung, die da passierte. Und gerade 2014 passierte ja dann diese nationale Katastrophe. Die armen Brasilianer.
7-1.
Ja. Also das war wirklich nachher dann auch zu sehen, als der arme Tormann gefragt wurde, wie das zustande gekommen ist. Und die Tränen liefen ihm die Backen runter. Und das ganze Land war also in Aufregung und alle weinten. Und es hat sich in Brasilien seitdem einiges getan in sprichwörtlichen Redensarten. Also Tor für Deutschland sagt man, wenn einem zum Beispiel in der Mensa das Tablett runterfällt und
ach
alles
so?
Sich über den Boden ergießt, sagt man, oh, Tor für Deutschland, Gold, Alemannia. Oder man sagt auch manchmal, wenn was Schlimmes passiert ist, ach, 7-1 ist nichts dagegen. Das heißt, das ist noch schlimmer als die Niederlage damals, wobei es eine lustige Erweiterung zu geben scheint, wenn nämlich Brasilianer sich über das Unglück eines Deutschen unterhalten und manchmal sagen sie, ach, 7-2.
Ja, das Tor für Deutschland. Aber das hat man natürlich, das konnte man nicht planen, dass das ein geflügeltes Wort wird.
Überhaupt nicht. Das war auch nicht abzusehen. Man könnte sich auch vorstellen, dass über Niederlagen gar nicht gesprochen wird, dass man die lieber totschweigt, dass man nichts darüber sagt. Aber gerade so etwas Dramatisches und ja auch im Fernsehen Übertragenes, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, dass sowas passiert, gerade in dem fußballverrückten Südamerika. Mhm. Da sind es dann selbst strafwürdige Vergehen, die plötzlich legendär werden.
Ach, mir schwart was. Maradona. Haben Sie jetzt im Sinn.
Genau, also La Mano de Dios, die Hand Gottes. Also im Spiel gegen England, wie er, der ja erstaunliche Sprungkraft hat. Das muss man immer auch sagen. Das sieht man auch, wenn man sich die Szene nochmal anschaut. Dann sieht man, wie wahnsinnig hoch der springen kann. Höher als der englische Tormann, der viel größer ist als er. Aber
der wollte, wenn ich es recht weiß, der wollte den Ball wegboxen. Also den Arm schon ausgestreckt.
Ja, aber Maradona hat es eben noch ein bisschen höher geschafft mit seiner Hand und mit dieser Hand dieses Tor erzielt. Und dann nachher befragt, was das denn war, ob das nicht doch ein Handtor war, ob es seine Hand war, sagt er eben, das war die Hand Gottes. Er hat das dann unterschiedlich erklärt. Also die schönste Erklärung fand ich, dass er sagte, nun ja, Gott hat uns ja diese Hand anerschaffen. Insofern ist das die Hand Gottes. Aber er sagte dann auch, es war wie eine Hand Gottes, die man nicht sieht. Der Linienrichter nicht, der Schiedsrichter nicht. Und in Südamerika erst und auch international sagt man eben manchmal bei solchen bauernschlauen Tricks oder bei Dingen, die man so etwas witzig, streichartig, lausbubenhaft hingekriegt hat. Naja, die Hand Gottes. Und dann weiß man schon, das war nicht in Ordnung. Aber es hat eben dann doch gezählt, was der Schiedsrichter sagt. Das gilt.
Fällt mir gerade ein, mit Argentinien verbinden die Deutschen, weil wir gerade von ihrem großen Triumph gesprochen haben, 7:1 Brasilien 2014, die Deutschen aber eine große Schmach. Das war ja auch schon gerade Thema, dass nach einem gewonnenen Titel die nächste WM ziemlich schwierig wird, um dieses Niveau wieder zu kriegen oder gar den Titel ernsthaft zu verteidigen. 74 Deutschland Weltmeister und 78 Weltmeisterschaft in Argentinien. Weiß ich nicht, war da Maradona schon tätig? Nein, da war er zu jung. Glaube ich, war da noch. Ja, jedenfalls, da war doch die sozusagen die Schmach von Córdoba und unsere Freundin in Österreich, für die ist das natürlich das Wunder von Córdoba, wo der Hans Krankl sich sein sportliches Denkmal gesetzt hat.
Wir sagen immer wieder auch: Krankl, du bist ein Fußballgott. Das war damals in der Übertragung dann einer dieser.
Der Edi Finger, glaube ich, wird narrisch, Tor, ja. Ja.
Nee, das ist schon spannend. Übrigens, ja, ich habe gerade nachgeschaut, Maradona hat da schon gespielt. Er ist 1960 geboren, also da war er schon 18. Er hat noch nicht in der Nationalmannschaft. Also diese Fußballereignisse, die dann sprichwörtlich werden, die sind schon auch wichtig für unsere Sprache allgemein und wichtiger aber wirklich, was im Spiel oft vorkommt. Also was zum Beispiel das Eigentor anbelangt. Auch da kennen wir genügend Beispiele und gerade auch bei der Europameisterschaft passiert. Also ein Eigentor schießen ist ja mir selbst passiert. Ich weiß noch, dass ich in der Grundschule zu spät kam, wie schon erwähnt am Eingang, und dann nicht mitbekommen hatte, dass wir zu wenige waren und deswegen eigentlich die Gegner, aber damals hat man einfach geschaut, dass überall 11 sind, dann haben ein paar von den Gegnern bei uns mitgespielt und das hatte ich nicht mitbekommen und schnappte mir den Ball und traf dann auch und leider war unser Tormann eben nicht da und es war ein fremder Tormann, deswegen dachte ich, das sind die Gegner und schoss also voller Begeisterung dieses Eigentor, aber alle anderen waren sauer und das war dann das schnelle Ende meiner Karriere als Fußballer, ich habe dann lieber Handball gespielt, aber ein Eigentor schießen, das ist wirklich in ganz Europa und auch weltweit eine Redensart dafür, wenn also jemand die eigene Mannschaft oder auch sich selber schädigt mit einer Aktion. Oder wir kennen auch solche Ausdrücke wie in einer ganz anderen oder ganz eigenen Liga spielen. Das ist erstmal auf den Fußball bezogen worden und natürlich kann man das heute auch auf Basketball oder Handball oder Ähnliches übertragen. Wir kennen auch solche Sachen wie etwas Volley verwandeln. Also wenn man so richtig in der Situation eine Pointe zum Beispiel landen kann oder etwas sehr, sehr gut ja, ins Werk setzen kann, dann sagt man, Mensch, das hast du jetzt Volley verwandelt. Also da sind viele, viele Dinge, die dann aus dem Fußball in den Alltag übergegangen sind, auch die rote oder die gelbe Karte natürlich.
Ja, Und die Schwalbe, wie findet dieser Vogel ins Fußballspiel?
Ja, da gibt es ja auch ein richtiges Sprichwort inzwischen, eine Schwalbe macht noch keinen Elfmeter. Also ich weiß auch nicht, wer darauf gekommen ist, das zum ersten Mal so zu nennen, aber man kann sich's vorstellen. Also wenn wir überlegen, dass die Spieler ja trainiert werden, auch auf solche Situationen. Das ist gar keine Frage, dass man im Strafraum auch ohne Gegnerberührung so tut, als wäre man gerade gefoult worden. Und damit das wirklich gesehen wird, muss man das dramatisch machen. Also breitet man die Arme aus, fällt besonders auffällig und das sieht dann ein bisschen aus wie eine niedrig fliegende Schwalbe. Und so sagte man dann eben, das war doch nur eine Schwalbe. Es gibt auch die Variante, die ich ähnlich schön finde, den sterbenden Schwan spielen. Seit also überall Kameras sind, ist das ja alles viel schwieriger. Aber früher war das schon sehr, sehr wichtig. Auch übrigens, wenn man wirklich gefoult wurde. Aber man nannte das nur im Fall des Vortäuschens eine Schwalbe. Man spielt eben im Flug, als wäre man eine Schwalbe und sei also jetzt ganz grässlich gefault worden, damit also hoffentlich auch ein Elfmeter die Folge ist.
Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch auf BR Heimat. Die Fußball-Europameisterschaft ist gerade vorbei und es geht schon weiter mit dem nächsten sportlichen Großereignis. Die Olympischen Sommerspiele in Paris. Ja, über Fußball haben wir in dieser ersten Hälfte schon gesprochen, wenn ich es recht weiß. Bundesliga beginnt ja auch schon bald wieder in einem Monat, 23. August, geht das schon wieder weiter. Ja, mit einer Hand Gottes sind wir zwei nicht unterwegs, aber dafür ausgestattet mit viel Wissen und viel Recherche in Sprichwörtlichem. Was fällt Ihnen noch ein jetzt zum Abschluss vielleicht von unserem Fußballthema, Herr Essig?
Also ich war selber lange Zeit Torwart, wenn auch im Handball, aber wir hatten ja gerade bei der Hand Gottes diesen armen Torwart, der durch die Hand überwunden wurde. Bei der Fußball-Europameisterschaft sah man auf jeden Fall einige Glanzparaden von Torwarten und da merkt man eigentlich gar nicht mehr, dass das so gar ein gedoppelter Ausdruck ist, so ein bisschen wie der weiße Schimmel, wobei es verschiedene Schimmel auch gibt.
Stimmt, aber eine Parade ist ja per se schon ein Glanzstück.
Genau. Also mit etwas Parade machen, das ist auch wirklich als ein Ausdruck für Glänzen und aus dem Französischen kommend verbunden worden. Man glänzte, indem man jetzt die Soldaten mit blinkenden Schilden und Ähnlichem, mit blinkenden Schwertern und so weiter, Helmen in die Straßen schickte. Mit etwas Parade machen hieß glänzen. Aber es kommt noch etwas dazu und das ist ganz spannend. Der Torwart, der pariert ja auch einen Schuss. Und da kommen also zwei Dinge zusammen. Einerseits also das Glänzende, was ja immer schon für das Tolle auch steht, großartig, claris im Lateinischen auch. Also hier mit etwas Parade machen, der glänzt mit seiner Tat. Aber es gibt im Fechten den Ausdruck, jemandem in die Parade fahren oder auch einen Schlag parieren. Und da geht es eben darum, dass man den abwehrt. Und genau das tut der Torwart. Insofern sind wir also ganz lässig vom Sport auf dem grünen Rasen zum Fechten und damit bei den Olympischen Sommerspielen, wo das ja auch eine Disziplin ist, gekommen.
Ich habe es nachgezählt, wenn ich mich nicht verzählt habe, es sind dieses Mal, es werden ja eigentlich fast bei allen Spielen immer ein bisschen mehr, wo man neue Disziplinen aufnimmt. Es sind 45 Disziplinen. Unter anderem neu dabei Sportklettern und Surfen Breaking.
Breaking the Waves von Lars von Trier fällt mir sofort ein. Ja, Breaking, auch sowas, bei dem man erstmal denkt, wieso ist das jetzt eine olympische Disziplin? Andererseits kann man auch sagen, schon als die ersten modernen Olympischen Spiele 1896 begannen, gab es schon Disziplinen, die gar nicht antik waren. Also eigentlich sagte man ja, wir wollen diese antike Tradition wiederbeleben. Aber schon damals hatte man neue Disziplinen, die im Altertum gar nicht auf dem Plan standen.
Naja, wenn man nur die Altertumsdisziplinen gelten lassen würde, dann würden die Spiele ziemlich kurz und mit wenig Disziplinen stattfinden.
Die alten Griechen, die verbanden das ja aber auch mit Gottesdiensten. Das Ganze muss man sich ja auch völlig anders vorstellen. Der Sport war natürlich auch eine Ertüchtigung der jungen Männer. Frauen durften ja das gar nicht tun. Und diese jungen Männer sollten klar auch kriegstüchtig gemacht werden. Gleichzeitig waren diese Spiele, es gab ja nicht nur in Olympia, sondern auch in vielen anderen antiken Stadtstaaten solche Spiele, waren sie auch Gottesdienste. Sie waren Göttern geweiht, also in Olympia vor allem Zeus, und sollten denen auch ein Wohlgefallen bereiten. Insofern dauerte das Ganze durchaus und es war ja auch wichtig, leider heutzutage und schon lange nicht mehr, eine friedliche Zeit, eine Zeit, in der die Streitigkeiten zwischen den Stadtstaaten ruhen sollten. Auch das zeigte wieder, es war diese Sportveranstaltung auch eine heilige Zeit. Und das ist etwas, was man gar nicht mehr so im Kopf hat, dass diese Umzüge, die dabei waren, die Gottesdienste in den Tempeln eine große Bedeutung hatten. Und wenn man auf dem olympischen Gelände im Olympia sich einmal aufhält, also auf der Peloponnes an der Westküste, dann merkt man, dieser Bezirk ist von Tempeln geprägt. Die Sportstätten haben auch eine Bedeutung, aber gar nicht so, wie man das denkt.
Also ich war einmal an dieser antiken Stätte in Olympia und ich muss sagen, was Sie da gerade schildern, die Tempel, ich meine, die sind natürlich nur noch in Resten erhalten, aber es gibt ja Pläne, Zeichnungen, und wo man sich das rekonstruiert vorstellt. Aber auch wenn es nicht, wenn man jetzt keinen großen Tempeleindruck kriegen kann, wie, was weiß ich, so eine Tempelanlage, die vollständig ist, wie man es aus Sizilien vielfach kennt, oder Süditalien oder die Akropolis in Athen, wo man wirklich das Bauwerk nur sieht, die Stimmung und die Atmosphäre, die an diesem Ort herrschte, hat mich schwer beeindruckt. Vielleicht haben wir auch einen ganz schönen, guten Zeitpunkt erwischt, weil es war ziemlich ruhig. Und dann diese Landschaft, die arkadischen Berge irgendwie im Hintergrund und dieses Heiligsein hat für mich da durchaus eine Bedeutung bekommen.
Ja, also wir waren auch, meine Frau und ich, dort. Das ging uns ähnlich. Wir kamen am Abend an, als die Reisebusse gerade alle wegfuhren, und hatten das Gelände für uns. Also vorher waren wir im Museum, da war auch nicht so viel los, und dann eben auf diesem Gelände die gestürzten Säulen, die da wie so Salamischeiben gigantischer Art herumlagen. Das war traurig, ganz klar, aber allerlei ist ja ausgegraben worden, was recht ähnlich aussieht wie früher. Und der Olivenbaumbestand, zu wissen auch, dass man eben keine Goldmedaille gewinnen konnte, sondern einen Olivenzweig. Das macht auch nochmal deutlich, dass es hier eine heilige Handlung war. Man darf es natürlich auch nicht zu sehr stilisieren. Es gab damals auch schon Dopingbestimmungen, was darauf hinweist, mancher versuchte, seine Kräfte etwas anzuspornen durch unerlaubte Mittel. Es gab auch schon so etwas wie Profis, die zwar nur den Olivenzweig gewannen, aber aus ihrer Heimatstadt dann doch sehr viel Unterstützung bekamen, auch in Geld und in Naturalien. Also Ansätze des Profisports gab es auch schon damals, was aber trotzdem bleibt, dass es eingebunden war in ein richtiges Weltbild und dass die Stimmung natürlich eine andere war. Aber es gab eben auch schon Zuschauertribünen. In Olympia gibt es wirklich ein Stadion. Darüber können wir vielleicht nach der Pause nochmal sprechen, denn Stadion alleine ist schon spannend als Ausdruck, und was dahinter steckt und die Zielgerade und Ähnliches. Aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern vor den 11 Uhr Nachrichten.
Genau, also was man jetzt noch sagen kann, und meines Wissens, und Sie bestätigen es ja auch, meines Wissens so ist, dass es auch damals schon ein Zuschauermagnet war.
Unbedingt. Also es kamen die Wettkämpfenden aus unterschiedlichen Stadtstaaten, und die brachten dann ihre Schlachtenbummler, wie man ja auch sagt, mit. Und es ist nicht ganz so, wie es bei Asterix bei den Olympischen Spielen geschildert wird, je nachdem, welche Zeit man nimmt. Da soll es ja dann in der Zeit Cäsars spielen. Aber es gibt genau diese Ideen, dass dann die einen, die aus Sparta kamen, die spartanischen Kämpfer anfeuerten, und die aus Plateia kamen, dann ihre Leute anfeuerten, die Athener, die Korinther und so weiter. Das gab dann eigene Mannschaften.
Stadion haben wir gerade angesprochen, und natürlich über viele andere olympische Disziplinen werden wir Sprichwörtliches erfahren in der nächsten Stunde mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. In Europa haben wir in diesem Jahr zwei sportliche Großereignisse zu bieten und zu genießen. Die Fußball-EM ist gerade zu Ende gegangen im eigenen Land und ab kommendem Wochenende dann die Olympischen Spiele in Paris. Und drum geht's heute in unserem Vormittagsratsch um Sprichwörtliches aus der Welt des Sports. In der vergangenen Stunde, da war Thema das Runde, das ins Eckige muss. Und ja, wir haben auch schon ein bisschen angerissen die geschichtlichen Hintergründe der Olympischen Spiele. Dr. Rolf Bernhard Essig hat uns schon mit ein bisschen ins antike Olympia genommen. Ich bin verbunden mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten. Ein herzliches Grüß Gott nochmal nach Bamberg, Herr Essig.
Schönen guten Tag, Herr Hitzelberger.
Ja, wir sind beide schon im antiken Olympia gewesen und sind von diesem Geist und dieser Atmosphäre, die da herrscht, beide gleichermaßen, möchte ich sagen, beeindruckt gewesen. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie aber in Olympia auf sprichwörtlich und tatsächlich geheiligtem Boden in griechischer antiker Vorstellung auch sich sportlich betätigt haben.
Es ist so, dass wir dort zum ersten Mal in einem echten Stadion waren.
Stadion. Was heißt echtes Stadion?
Stadion kennen wir ja alle als Ausdruck, aber es ist eben nicht die Sportstätte selbst eigentlich gewesen, sondern Stadion ist im alten Griechenland dasselbe wie Kilometer für uns. Das ist einfach eine Längenangabe. Ein Stadion war 600 Fuß lang. Und da die Bezeichnung Fuß ja sehr, sehr unterschiedlich bewertet wurde, je nach Schuhgröße, war auch das Stadion in unterschiedlichen Städten unterschiedlich lang. Also in Olympia, da gab es diesen Stadionlauf innerhalb der Olympischen Spiele. Man lief also genau diese Strecke von 600 Fuß. Jetzt war dieser Wettbewerb sehr beliebt und deswegen hat man also eine Strecke sehr schön abgesteckt und daneben eine Zuschauertribüne gebaut. Und als wir dahin kamen und zum ersten Mal also sahen, was ist eigentlich ein Stadion? Diese Strecke eben abgesteckt plus Tribüne. Da haben wir gesagt, meine Frau und ich, jetzt sollte ich doch auch mal ein Stadion laufen, wenn man schon mal da ist. Und dann lief ich also als Einziger, hatte keine Konkurrenten. Und es war auch schon eine ganz schöne Strecke, die man da gelaufen ist.
Und die Frau hat Ihnen dann einen Olivenzweig überreicht.
Ja, genau. Das war wirklich sehr, sehr schön. Diese Idee jedenfalls, dass man eine Sportstätte mit Tribünen ausbaut, die kommt von daher. Man hat dann später im alten Rom überlegt, wir bauen auch sowas, diese großen Stadien, wir orientieren uns an den Theatern, die gab es ja auch, Amphitheater, Amphi heißt ja halb und das waren nur halbrunde Zuschauertribünen und beim Stadion war sie ja nur gerade.
Ach so, das ist natürlich...
Hat man die Rundkurse erst gebaut.
Das ist ja, genau, das ist ja ein ganz charakteristisches Merkmal für das antike Olympia, dass das Stadion einfach, also kein rundes Stadion, wie wir es kennen, oder auch die Leichtathletik-Laufbahn, die da so oval stattfindet, wie das Kolosseum, sondern das Stadion war wirklich schnurgerade, die Strecke.
Genau, und es war auch so, dass die Zuschauertribüne nur an einer Seite sich erstreckte und im Zuge oder angeregt durch die Amphitheater und wegen der beliebten Pferderennen, da hat man dann in Rom diese Rundbauten errichtet und weil dieses Stadion in Olympia und an anderen griechischen Städten so berühmt war, hat man dann eben auch dazu Stadion gesagt, einfach um eine Sportstätte zu bezeichnen. Die alten Römer nannten die Sache eher Arena. Und Arena kennen wir vielleicht, wenn wir Italienisch können, auch als Wort für Sand. Mhm. Ja, das waren Sandplätze. Und da konnten dann die Pferde laufen, da konnten auch Gladiatoren dann miteinander kämpfen. Also diese Rundidee kommt erst von daher. Die modernen Sportstätten hat man dann ähnlich gebaut und wie Sie schon sagten, diese Leichtathletik-Rund- oder Ovalkurse, die entstanden dann erst. Und dabei ergab sich dann auch eine Neuerung. Man hatte diese 400-Meter-Bahn errichtet, die Viertelmeile, Das ist ja auch ganz wichtig gewesen. Vieles kommt aus England, aus dieser Sporttradition. Und die Viertelmeile war genauso eine besondere Strecke. Deswegen auch dieser 400-Meter-Kurs. Und dabei war es so, da lief man ja auf einer Geraden los, dann kam die erste Kurve, dann wieder eine Gerade, dann nochmal eine Kurve und dann die Zielgerade. In England Home Straight oder Home Stretch oder Finishing Straight. Diese Zielgerade, das war der Moment, wo sich so ein Rennen entschieden hat. Natürlich auch bei den Langstreckenrennen war das ähnlich. Und spätestens dann mit der Rundfunk- oder der Fernsehübertragung, da wurde darauf besonderes Augenmerk gelegt. Man hat dort die Kameras, die Reporter aufgestellt, um zu sehen, was passiert denn da. Denn auf der Zielgerade, da entscheidet sich's ja auch. Auf der Zielgeraden, da mobilisieren die Läufer, die Pferde und so weiter nochmal die letzten Kräfte. Und wenn da etwas noch passiert, wenn jemand stolpert, dann wirkt so etwas besonders tragisch. Und von dort hat man das dann auch übertragen auf viele Alltagssituationen, wo man jemanden anspornt und sagt, jetzt ist es bis zum Abitur nur noch 2 Wochen, du bist auf der Zielgeraden, jetzt streng dich nochmal an, das wird doch was. Aber wie gesagt, im antiken Griechenland gab es keine Zielgerade.
Wir haben gerade gelernt, dass Stadion in der griechischen Antike in Olympia eine gerade Strecke ist und auch eine Maßeinheit. Und dann, dass eine Zielgerade zustande kommt, braucht man aber so eine Sportstätte, wie wir heute die modernen Stadien kennen, also als Oval gewissermaßen, als Arena, was so von den Römern kommt. Von den Griechen kommt mehr oder weniger unfreiwillig der Marathonlauf, Herr Essig.
Als junger Mensch, ich glaube, ich war 12, da kriegte ich ein Buch geschenkt, Leonidas und seine 300. Und da wurde über die Kämpfe der Griechen gegen das riesige persische Reich geschrieben, ein sehr spannendes Buch. Und dieses Perserreich, das versuchte ja schon 490 vor Christus, diese kleine Gegend da, die eigentlich nur so ein Anhängsel war, zu erobern. Und der Krieg war sehr bedrohlich. Die Athener schickten einen Läufer nach Sparta und baten um Hilfe gegen diese Übermacht. Und dieser Läufer war sehr bekannt in Griechenland, Pheidippides. Der hat in 2 Tagen diese Strecke nur geschafft, was schon eine große Leistung war. Und das hat man dann 500 Jahre später mit einem anderen Zusammenhang hergestellt, nämlich 490 vor Christus wurde dann auch beim Marathon ein Sieg errungen durch die vereinten griechischen Kräfte gegen die Perser, der sehr unwahrscheinlich war. Und es wurde dann behauptet, es habe damals einen Läufer gegeben, der vom Ort in der Nähe dieses Dorfes Marathon bis nach Athen gelaufen sei und nachdem er gerufen habe, wir haben gesiegt, dann sei er tot zusammengebrochen. Und kurz bevor die modernen Olympischen Spiele begannen, da wurde bei Marathon ein Grabfeld gefunden und dieses Grabfeld, das war eben die Ruhestätte der gefallenen Athener der Schlacht von damals. Und so kam man dann auf die Idee, man könnte doch diesen legendären Lauf von dort bis nach Athen als neue Disziplin dann auch erstellen. Und man hat wirklich dann den Marathonlauf 1896 zum ersten Mal durchgeführt mit 40 Kilometern Länge und der war besonders wichtig für die Griechen, denn da gewannen sie eine Goldmedaille. Louis Spyridon, ein Wasserverkäufer, der hat gewonnen. Angeblich hat er zwischendrin sogar noch einen Wein getrunken in einer Taverne, weil er sich sicher fühlte, die anderen einholen, vielleicht überholen zu können. So gewahr es dann auch. Und er wurde vom König selbst auch geehrt und sehr, sehr bekannt. Und bis heute sagt man in Griechenland, wenn jemand ganz schnell verschwindet, der zischt ab wie Louis, eben nach dem ersten Gewinner des Marathonlaufes.
Wobei Marathon ja steht eben für gerade in unserem Verständnis dann eben gerade für nicht abzischen, sondern sich in die Länge ziehen.
In der Tat. Also wir kennen das leider wahrscheinlich alle, dass es mal eine Sitzung gibt, die gar nicht endet, eine Rede sich in die Länge zieht, eine Veranstaltung, die nicht aufhören möchte oder natürlich auch eine Anforderung, die sehr, sehr lange dauert. Und dazu sagen wir dann immer Marathonsitzung, Marathonrede, Marathonveranstaltung und Ähnliches. Da steht Marathon, was ja auch wirklich wahr ist, für diese außergewöhnliche Länge. Es gibt im olympischen Zusammenhang nur eine Disziplin, die noch länger ist, und das ist das 50 Kilometer Gehen. Ist ja auch eine eigentümliche Sportart, sagen wir es mal so. Als ich das erste Mal im Fernsehen als Kind noch sah, wie jemand geht, dieses unglaublich angestrengte, man darf ja nicht mit zwei Füßen in der Luft sein, man muss immer achten darauf, dass ein Fuß am Boden bleibt, das sieht sehr ungesund das, aus, ja, um es ja, mal ja, vorsichtig das, zu sagen.
Ja, das sieht sehr, sehr wackelig und, ich weiß nicht, sehr ungelenk kommt es einem vor, bei allem Respekt vor der sportlichen Leistung. Marathon, weil Sie gerade gesagt haben, das habe ich jetzt natürlich nicht parat, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das hat ja nichts mit Laufen zu tun. Ich dachte mir, jetzt längere Strecken gibt es bei Olympia natürlich mit dem Triathlon, aber das ist ja eben eine Kombination.
Ja, das ist auch relativ neu noch, der Triathlon. Ehrlich gesagt, auch da, ein Freund von mir, der Kardiologe ist, sagt, das sei für die Herzklappen gar nicht gut. Aber das ist ja bei Sport häufiger der Fall. Wir kennen alle den Ausdruck, Sport ist Mord. Wir kennen Churchill mit seinem berühmten Satz, no sports, wobei der auch nicht gut überliefert ist. Aber das ist natürlich nicht selten von uns, wenn ich das mal so sagen darf, Couch-Potatoes geprägt. Es geht ja beim Sport, der eigentlich auch mit der Jagd durchaus zu tun hat, gar nicht darum, dass man unbedingt immer die Höchstleistung erzielen muss. Der Profisport und der Amateursport, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und im Amateursport gibt es ganz, ganz viel, was früher ja auch sehr, sehr üblich war. Also wenn ich bei Marathon daran denke, da fochten ja zwei Heere gegeneinander, miteinander, mit Schild und mit Schwert, dann denke ich daran, wie wir als Kinder Haselnussstecken abschnitten und dann versuchten zu fechten, weil wir das ja irgendwo gesehen hatten, die drei Musketiere oder so etwas. Und dieses Fechten, das ist im Amateursport auch ja weitergegangen. Das kannten wirklich ganz, ganz viele. Das war im Alltag über Jahrhunderte etwas, was viele kannten und gesehen und geübt haben.
Vom Fechten, wir sind bei sprichwörtlichen Redensarten. Ich habe jetzt, was fällt mir fürs Fechten ein? Beim Parieren haben wir vorhin schon angesprochen, aber zu viel mehr. Was uns im täglichen Sprachgebrauch aus dem Fechten kommt, weiß ich jetzt gerade nichts.
Also im Fränkischen gibt es den schönen Ausdruck Fechtbruder. Und das bedeutet eigentlich, du bist arm, du bist einer, der betteln gehen muss. Also es ist ein alter Ausdruck im Dialekt, oft noch erhalten, Fechten gehen für Betteln. Aha. Über Jahrhunderte gab es Handwerksgesellen, die sich in Vereinigungen, Fechtvereinigungen zusammengefunden hatten, die gegen einen Obolus offen, öffentlich zeigten, was sie so alles konnten mit Degen oder Schwert oder Säbel, was sie eben gerade hatten. Es waren auch Soldaten, die das machten. Solche Fechtkünste, solche Fechtveranstaltungen waren sehr beliebt. Man kam dann und schaute zu. Und weil sie nicht direkt Eintritt verlangten, sondern nachher um eine Gabe baten, hat man das dann auch verbunden mit den Bettlern und hat zu denen gesagt, die gehen fechten oder sie sind Fechtbettler. Brüder. Das kann man sich heute gar nicht mehr so direkt vorstellen, war aber doch ganz üblich. Man hat also hier eine Schau abgezogen, könnte man sagen. Und das ist ja auch nicht ganz einfach. Wir merken das bei der Schauspielausbildung, da ist das Fechten bis heute eine Disziplin. Und wenn wir an Hollywood-Filme denken, einer der besten ist Danny Kaye, der Narr des Königs. Was die da können, oder auch bei Zorro natürlich, das ist schon ganz, ganz unglaublich.
Und Mantel- und Degenfilme, wie es doch so schön heißt.
Ganz richtig. Und was bis heute im Alltag geblieben ist, dass man sagt, das war nur eine Finte. Und die Finte kommt aus dem Spezialvokabular des Fechtens, italienisch finta, von lateinisch fingere, erdichten, erfinden, fingieren kennen wir auch noch. Heißt also, ich täusche einen Schlag an und der andere, der Gegner reagiert darauf, aber in Wirklichkeit plane ich schon im letzten Moment etwas ganz anderes.
Aha.
Oder ich provoziere ihn dazu, einen Angriff zu starten mit einer Finte, aber in Wirklichkeit bin ich schon darauf vorbereitet und treffe ihn dann wirklich.
Mhm.
Also diese Finte, die ist sehr, sehr ausführlich im Alltag zu hören, noch einfacher, wenn wir jemanden im Stich lassen. Also da denkt wirklich kaum noch jemand, glaube ich, an Fechtduelle.
In keiner
oder
Weise,
jemandem,
ja.
Ja, jemandem die Stange halten, sagt man auch früher. Also es geht in diesem um das Fechten in einer Wettkampfsituation, durchaus auch ein Duell mit einem Sekundanten, der immer aufpasst, dass dem Schützling nichts passiert. Er hat bei solchen Fechtduellen, die vor Publikum durchaus auch stattfinden konnten, wenn sein Schützling in Gefahr war, eine Stange zwischen die beiden Kämpfenden halten können. Und das bedeutete, dass der Kampf unterbrochen wird. Also jemandem die Stange halten bedeutete in dem Fall, man schützt ihn auch, man unterstützt ihn. Wenn man das nicht getan hat, dann ließ man ihn im Stich des gegnerischen Fechtwerkzeuges. Und da denkt man eben auch nicht mehr dran. Oder wenn es spitz auf Knopf steht. Knopf ist ein altes Wort für Knauf.
Aha.
Und wenn man mit jemandem einen Fechtkampf, ein Fechtduell ausfocht, dann konnte es natürlich dazu kommen, dass der andere unterlegen war. Vielleicht sogar im Wortsinn vor einem auf dem Boden lag. Und dann hatte man, wenn es sehr ernst war, die Gelegenheit, entweder zu sagen, ich steche dich ab, dann habe ich ihm die Spitze gezeigt und das war dann natürlich der Tod. Oder man hat dann auch dieses Schwert oder den Degen umdrehen können und den Knauf dem anderen zugewiesen. Und das bedeutete, der Kampf ist gewonnen von mir, aber ich begnadige dich.
Mhm.
Also wenn was spitz auf Knopf steht, geht es wirklich ursprünglich um Leben und Tod.
Mhm. Total ernste Sache. Wenn wir jetzt im Fechtbereich, jetzt kommt mir jetzt in den Sinn, im Fechtbereich anfechten, kommt dann einfach, kann man dann ziemlich wörtlich nehmen, so gesehen.
Also das kennen wir aus dem religiösen, biblischen Zusammenhang vor allen Dingen, dass eine Versuchung einen angefochten hat. Das ficht mich nicht an, sagt man auch manchmal noch sehr altertümelnd. In der Tat wird da die Versuchung als etwas gesehen, das wie ein Gegner mit seinem Fechtwerkzeug auf einen eindringt. Und wenn es eben nicht so ist, dann interessiert mich das überhaupt nicht. Das ficht mich nicht an. Das ist also nichts, was ich in irgendeiner Weise für bemerkenswert halte. Oder ich bin angefochten von einer Versuchung und muss also doch noch ein bisschen Schlagsahne extra nehmen, dann heißt das also, ich bin also diesen Fechtkünsten der Versuchung erlegen.
Wobei, ich habe es jetzt anders auch noch im Hinterkopf, was Sie jetzt gerade erklärt haben, ist mir so im Sprachgebrauch neu oder habe ich nicht parat, aber ich kenne es jetzt zum Beispiel ein Urteil oder sowas anfechten, also an etwas zweifeln oder so nicht stehen lassen wollen.
Gehört genauso dazu. In der Tat kämpfe ich dann dagegen. Also ich ziehe mein Schwert und fechte das an, in dem Fall dann eben mit juristischen Mitteln. Und dazu gehört auch übrigens vom Lederziehen. Auch da gibt es eine reiche Bedeutungsvielfalt. Ursprünglich hieß das, das ist jemand, der in einem Streit schnell sein Fechtwerkzeug aus der Lederscheide zieht. Also einer, der schnell provoziert wird, der schnell aggressiv wird. Heute heißt das ja etwas völlig anderes. Man hat das übertragen auf bramabasierende Leute, auf Menschen, die unglaublich angegeben haben. Und heute können wir sagen, vom Lederziehen, das ist einfach auch eine angeberische Besprechung. Es kann aber auch bedeuten, dass man über jemanden herzieht. Das hat sich also völlig emanzipiert aus diesem Bereich des Fechtens.
Sprichwörtliches aus dem Bereich des Sports mit unserem Experten zu sprichwörtlichen Redensarten, Rolf Bernhard Essig. Vom Fechten haben wir gerade gesprochen und jetzt habe ich angedeutet, ja, bei den Olympischen Spielen mit dabei, aus dem Kampfbereich, aus dem Waffenbereich, Schießen, Bogenschießen und weil ich sage Kampfbereich, natürlich auch Boxen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Boxen schon dabei ist, aber wenn wir bei den zwei Waffendisziplinen noch bleiben, da ja ins schwarze Treffen fällt mir da gleich mal ein. Kommt daher, oder?
Unbedingt. Die Zielscheiben sind schon recht lange so. Im Stadtmuseum Erlangen, in dem ich immer wieder auch Führungen mache, da sind Schützenscheiben ausgestellt, die 200, 300 Jahre alt sind. Auch da ist schon der Zielbereich mit einer schwarzen Farbe markiert, oft noch mit konzentrischen Ringen. Und insofern ist ins schwarze Treffen etwas, was wir alle kennen. Was überraschend ist, dass auch der Zweck dazu gehört und den Nagel auf den Kopf treffen. Denn noch weiter zurück, die Schützenvereine in Deutschland sind ja sehr traditionsreich, geht ja bis ins 14. Jahrhundert bei einigen. Auch der Erlanger ist sehr, sehr alt. Da ist es so, dass man früher die Zielscheiben mit einem Holzpflock in der Mitte befestigte. Und der hieß Zweck. Das kennen wir noch von der Reißzwecke. Die Reißzwecke ist ja auch etwas, um es zu befestigen. Und dieser Holznagel, das war eben der Zweck. Der war in der Mitte der Scheibe, den galt es zu treffen. Der Zweck war eine Art Nagel. Deswegen heißt den Nagel auf den Kopf treffen, über Jahrhunderte ins Schwarze treffen. Und wir sagen das ja heute vor allem, wenn jemand eine ganz geniale Bemerkung macht. Dann sagt man, Mensch, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Mhm. Und wir kennen auch den Ausdruck, das war eine treffende Bemerkung, die du da gemacht hast. Treffend, wirklich, von daher kommen. Mhm. Und der Zweck selber, der ja ein ganz normaler Befestigungspflock war, eine Art Nagel, der bekam dann eine Zusatzbedeutung. Auf den zielte man ja, auf den zielte alles ab. Und deswegen kam daraus dann abstrakter Begriff des Zwecks, indem man gesagt hat, diese Unternehmung, die hat keinen Zweck. Das heißt, es hilft überhaupt nichts, darauf zu zielen, das wird nichts. Oder der Zweck einer Sache, das ist dann das, worauf es ankommt bei der Sache, das, worauf man zielt bei dieser Sache. Und das ist also beim Schießsport ganz üblich, das hat man gar nicht mehr so im Sinn. Mhm. Ähnlich vielleicht auch ein bisschen noch, wobei das besser verständlich ist, jemanden aufs Korn nehmen. Wer geschossen hat mit Gewehr oder Pistole, der weiß, es gibt diese Zieleinrichtungen, die schon sehr alt sind, mhm. wobei das Korn besonders alt ist. Das ist ja vorne auf dem Lauf und es ähnelt einem Getreidekorn. Jedenfalls in vielen dieser Formen. Das war jetzt kein Dachkantprodukt, sondern es war wie ein Korn geformt. Und relativ bald kam dann auch dazu die Kimme. Das war ja weiter vorne, in der Mitte ungefähr eines Gewehrs und war so eine Apparatur mit einer Kerbe. Und wenn man Kimme und Korn übereins gebracht hat, dann hat man gewusst, dahin ziele ich jetzt wirklich. Und das Ziel war also der dritte Punkt dieser Geraden. Und insofern hieß dann über Kimme und Korn aufs Ziel auch, dass ich da treffen werde. Wenn ich jetzt jemanden mit einer Bemerkung getroffen habe, dann war das in der Regel eine negativ-kritische Bemerkung. Und so konnte auch jemanden aufs Korn nehmen bedeuten, den habe ich besonders im Blick und zwar sehr negativ kritisch. Ich bewerte negativ, was der so alles tut. Ich tadle den oft und so hat sich also diese Bemerkung aus dem Schießsport heraus dann entwickelt.
Wobei, wenn ich jetzt von meinem eigenen Sprachgebrauch ausgehe, wenn ich jetzt jemanden aufs Korn nehmen würde, dann habe ich es bisher immer eher so verstanden für mich, aber man muss ja aufpassen, wie man selber was benutzt in der Sprache. Man kommt ja da manchmal auf Abwege und der eigentliche gängige Sprachgebrauch ist ein anderer. Darum Frage an Sie, ich brauche so jemanden, wenn ich jemanden aufs Korn nehme, dann mache ich es eher ein bisschen vielleicht humoristisch oder mit einem Augenzwinkern oder Wie verwenden Sie es zum Beispiel, wenn Sie mich aufs Korn nehmen? Mit was muss ich dann rechnen?
Das Schöne an den Redensarten ist, dass sie vielfältige Bedeutungen haben. Das fängt ja beim Ton schon an. Il son fait la musique heißt das, glaube ich, auf Französisch. Der Ton macht die Musik. Also da ist schon, ob ich etwas ironisch oder ernsthaft sage. Und dann ist es so, dass man bei aufs Korn nehmen verschiedene Bedeutungen hat. Aber natürlich gehört auch dazu, sich über jemanden lustig zu machen. Mhm. Aber wenn ich mich über jemanden lustig mache, dann kann ich den auch kritisch bewerten. Insofern Redensarten, wenn man die Bedeutungswörterbücher anschaut, die haben in der Regel nicht nur eine Bedeutung, sondern ganz, ganz viele Nebenbedeutungen, die zum Teil historisch begründet sind oder eben auch die verschiedenen Möglichkeiten des Sprachgebrauchs widerspiegeln. Es ist ja auch das Schöne, gerade bei den sprichwörtlichen Redensarten, dass da so viele verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten da sind und dass man damit spielerisch umgehen kann. Also,
da fällt mir jetzt gerade, wenn ich da hineingrätschen darf, da fällt mir jetzt gerade ein, wo Leute eben, ich glaube, das hatten wir schon mal thematisiert, auch wo Leute es 50-50, die einen so, die anderen so gebrauchen, und zwar ganz gegensätzlich, und zwar die Faust aufs Auge, das wäre jetzt dann, kommt dann vielleicht, hätte jetzt besser zum Boxen noch gepasst, aber ich tue das jetzt hier einflechten, weil die einen finden es ganz trefflich, wenn etwas wie die Faust aufs Auge passt, und die anderen finden es völlig unmöglich, oder?
Das ist genauso ein Beispiel für die historische Entwicklung, und da sind wir wirklich mit dem Boxen ganz gut dabei. Also wenn man dem auf den Grund geht, dann merkt man, im 15. Jahrhundert, da hieß es noch, es reimt sich etwas wie Faust und Auge. Reimen bedeutet hier nicht nur Haus, Maus, Aus, Klaus, sondern es passt oder es passt nicht. Und in dem Fall meinte man, die harte Faust und das zarte, verletzliche Auge, das passt überhaupt nicht. Also in der Lutherzeit wurde das völlig klar gesehen, das passt wie die Faust aufs Auge, das passt überhaupt nicht. Aber um 1800 spätestens werden ironische Möglichkeiten ausgetestet, und so ab den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, da gewinnt die positive Bedeutung immer mehr Raum, sodass also man da auch so einen Generationenunterschied sehen kann. Wer älter ist, also ich bin jetzt gerade 61 geworden, die kennen den negativen Grund und die verwenden es eher negativ. Die jüngere Generation, und das beginnt spätestens bei den in den 80ern Geborenen, die verwenden das positiv. Und dann gibt es eben auch noch die, die es so oder so verwenden, je nach Situation, und darauf vertrauen, dass der Kontext die Sache klar macht. Wenn man es wirklich deutlich haben möchte, sagt man, das passt wie der Arsch auf den Eimer, dann ist logisch, das passt wirklich, aber es ist natürlich sehr derb. Bei einer Sendung in der ARD war ich mal mit Regina Halmich in einer Diskussion und sprach über Boxredensarten, und dieses kam dann auch auf, und Regina Halmich, die ja mehrfache Boxweltmeisterin ist, die sagte dann, naja, passt wie die Faust aufs Auge, das ist ein prima Schlag. Und also vom Boxen her gesehen ist dann die Sache sowieso klar.
Ach so, dann passt, ach so, dann muss man sagen, es passt, oder? Aus genau, Boxersicht.
Genau.
Ja, wenn wir schon beim Boxen sind, ich wollte eigentlich nur von Disziplinen aufs Bogenschießen kommen. Oder doch, Bogenschießen, weil da gibt es ja einen, das schieben wir noch ein. Also den Bogen überspannen fällt mir jetzt da ein. Das kommt mir relativ schlüssig und einfach vor. Ist es auch so?
In der Tat. Also die Bogen sind sehr alt als Bewaffnung und relativ früh haben auch die Mongolen den Kompositbogen, den Hörnerbogen auch schon entwickelt, der wesentlich stärkere Durchschlagskraft und Reichweite hatte. Aber auch den konnte man überspannen und dann zerbrach der schlicht und ergreifend. Man hat also da die elastischen Kräfte dessen, was man da in der Hand hatte, schlicht überschätzt. Und insofern ist das von daher ganz klar. Manchmal sagt man auch in der Diskussion, wenn man noch ein paar Argumente hat, ich habe noch ein paar Pfeile im Köcher oder ich habe noch einen Pfeil im Köcher, das ist dann sehr schön bildlich auch und macht auch klar, wie die Auseinandersetzung mit Worten einem Kampf gleicht. Auch hier kommt wieder das Treffende, oder man hat ja sehr oft gesagt, dass Wörter wie Pfeile sind. Einmal abgeschossen, kann man sie nicht wieder zurückholen. Mhm. Es gibt auch sehr viele Sprichwörter, die mit Pfeil und Bogen zu tun haben, also nicht nur im Mongolischen, dass man immer noch einen Pfeil im Köcher haben sollte beispielsweise, oder eben auch, dass der gespannte Bogen mehr Feinde in Schach hält als der abgeschossene. Das finde ich auch ganz spannend. Das kommt erst im Mongolischen. Ist ja klar, wenn der Bogen gespannt ist, dann kann jeder getroffen werden, der mir gegenübersteht. Mhm. Ist er abgeschossen, muss ich erst wieder einen neuen Pfeil auf die Sehne legen.
Und also wo ich mir jetzt schwer tue, den Bogen raushaben, jetzt eben den Bogen überspannen, erschließt sich relativ leicht, aber wo kommt es her, den Bogen raushaben? Ich meine, dass man gut trainiert ist, das steckt wohl dahinter, oder dass man seine Sache beherrscht, aber...
Also der Bogen steht mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich dahinter. Es geht da um das gute Spannen des Bogens, das man insofern heraushaben muss, als man eben nicht den Bogen überspannen soll.
Also jetzt nicht die Schießkunst an sich, sondern den Bogen gut präpariert zu haben.
Ja, aber auch eben beim Schuss oder bei der Vorbereitung des Schusses, dass man das wirklich gut einschätzen kann. Also den Bogen richtig verwenden kann, adäquat seiner Möglichkeit. Also die alten Eibenbogen der berühmten englischen Bogenschützen, die ja im Hundertjährigen Krieg eine sehr große Bedrohung waren, weil sie so eine unglaubliche Durchschlagskraft hatten, die mussten auch genau wissen, wie kann ich diesen Bogen handhaben und wie kann ich diesen Bogen verwenden, den Bogen raushaben, auch in diesem Sinne, ich kann diesen Bogen so verwenden, dass er genau im richtigen Maß verwendet wird.
Wir stehen kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Paris und drum heute Sprichwörtliches zum Sport und aus dem Sportbereich. Und jetzt haben wir gerade angekündigt, ein Sport, der die Gemüter seit vielen, vielen Jahren bewegt, der fasziniert, der auch polarisiert, das ist das Boxen. Und Boxen hat sich auch mit seinen Ausdrücken und dem, was da passiert, vielfach in der Sprache niedergeschlagen, in der Alltagssprache, Herr Essig.
Das ist so. Also Boxen, der Faustkampf, ist sehr alt. Und es ist so, dass man wirklich sagen kann, die Antike ist da vorausgegangen. Seltsame Kämpfe waren das insofern, als es keinen eigentlichen, also die Runden, wie man das heute kennt, die Zeitbegrenzungen und Ähnliches, das gab es nicht, sondern man kämpfte eben, bis der andere fertig war, am Boden lag und nichts mehr weiterging. Man hat damals schon mit harten Bandagen gekämpft, übrigens dann auch wie im modernen Boxkampf ab dem 18. Jahrhundert etwa. Man hat sich die Fäuste eingewickelt in diese Bandagen. Damit konnte man sich etwas schützen, Hautabschürfungen einerseits, andererseits, wenn man das gut herumgewunden hat, dann gab es auch seltene Brüche von Fingern, was ja ganz wichtig war, oder auch Handgelenksbrüche und Ähnliches. Und wer diese Bandagen sehr gut gewickelt hat, der hat es eben geschafft, dass sie sehr hart dann auch wurden. Und so ist das bis heute ganz üblich geblieben, dass man, wenn man sehr rücksichtslos oder sehr ernsthaft und sehr kräftig, kraftvoll, rücksichtslos kämpft, dass man sagt, jetzt müssen wir mit harten Bandagen kämpfen. Wir kennen aus vielen Cartoons, dass sich dann jemand auch ein Hufeisen da hineinwickelt oder Steine und Ähnliches. Dann werden die Bandagen natürlich noch etwas härter. Aber also diese Pankration, das war so eine Mischung aus Ringen und Boxen, die war damals sehr üblich. Pankration heißt ja eigentlich der Allkampf, also dass man verschiedene Dinge miteinander kombiniert hat. Und spätestens dann mit dem regelhaften Boxkampf, der in England entwickelt wurde, gab es dann so ein paar Dinge, die man nicht mehr tun sollte. Also Kratzen und Beißen wurde verboten und man hat dann auch den Blow under the waist belt, also den Schlag unter die Gürtellinie, verboten. Ja. Und das kennen wir ja als Ausdruck auch sehr gut, wenn jemand unfair kämpft, dann sagt man, also das war jetzt aber ein Schlag unter die Gürtellinie.
Ja.
Oder das war jetzt auch einer, der mich sehr getroffen hat. Und so ist es ja auch wirklich, wenn man da die Private Parts, wie man auf Englisch sagt, trifft. Das ist sehr, sehr übel. Da kann man dann leicht K.O. sein.
Ich wollte gerade sagen, das Bekannteste aus der Boxersprache oder vor Außenboxen dürfte wahrscheinlich K.O. sein, oder?
In der Tat. Also Knockout, dass man durch einen Schlag eben das Licht ausgehen sieht da oben. Oder was auch noch wirklich häufig passiert, das ist dieses über die Runden kommen. Es sind eben 10 Runden dann im Profiboxkampf beispielsweise oder 15, wobei es früher noch viel mehr gab.
Ich denke, das geht hoffentlich etlichen Hörerinnen und Hörern dann auch so. Also bei mir jetzt gerade wieder, das sind so wunderbare, schöne Aha-Erlebnisse. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, was es bedeuten kann, über die Runden kommen. Ob man jetzt meistens mit finanziell, aber auch mit in anderen Bereichen vielleicht, aber dass das aus dem Boxen kommt, war mir nie klar.
Das ist eben für mich auch das Schöne. Das passiert ja ganz häufig in den Schulauftritten auch, die ich zum Glück häufig habe und die ich sehr liebe. Da gibt es immer wieder Kinder, die mir was beibringen könnten. Wir waren letzt bei einer Gelegenheit in einem Gespräch über Eselsbrücken. Und ich sagte, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Und dann meldet sich so ein kleiner Bursche und sagt, das stimmt nicht. Und ich war völlig vernagelt, hatte ein Brett vor dem Kopf und sagt mir, ja, aber warum denn nicht? Das sagen wir doch schon immer. Und er sagt, ja, aber das stimmt trotzdem nicht. Und dann kam es mir erst natürlich, wer nämlich mit H schreibt, der macht das ganz richtig, denn hinten ist ja auch ein H. Es geht ja eigentlich darum, wer nämlich mit 2 H schreibt, ist dämlich.
So.
Das sind genau diese Aha-Erlebnisse, die ich immer wieder habe. Und der war natürlich stolz wie Bolle und hat sich gesagt, jetzt habe ich wieder mal einen trefflichen Schlag gelandet. Ich habe meinen Hut nicht in den Ring geworfen, aber ich habe einen Sieg nach Punkten errungen und so weiter.
Lieber Herr Essig, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Vormittagsratsch, sprichwörtliche Redensart, geflügelte Worte zum Thema Sport wegen Fußball-Europameisterschaft und jetzt den Olympischen Spielen, auf die wir uns freuen dürfen. Herr Essig, ich freue mich auf einen weiteren Ratsch mit Ihnen, den Hammer im August. Ich habe jetzt das Datum nicht ganz parat, können Sie sagen?
Am 14. August, am Tag also vor Maria Himmelfahrt, da werden wir uns genau damit beschäftigen, mit sehr bekannten, sprichwörtlich gewordenen Personen, die mit der Bibel zu tun haben, die aus der Bibel stammen und wo wir manchmal vielleicht doch nicht so recht wissen, warum stehen die jetzt gerade dafür oder dass eine Redensart auf diese Personen anspielt.
Dankeschön, Herr Essig. Herzliche Grüße aus München nach Bamberg. Für Gott.
Auf Wiederhören.